Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Reden wir mit Simon Hurz, Internetjournalist, der die sozialen Netzwerke beobachtet. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Also Donald Trump ohne Twitter, ohne Facebook, ohne Instagram. Was bedeutet das eigentlich für seine Kommunikation in diesen Tagen?
Das ist schon definitiv ein einschneidender Schritt. Also er hat ja auf Twitter einfach zu fast 90 Millionen Menschen gesprochen und hat mit seinen Tweets Politik gemacht, war fast jeden Tag danach in Nachrichtensendungen und auf Titelseiten und hat zu seinen Anhängerinnen und Anhängern gesprochen. Für ihn ist das definitiv einschneidend, auch jetzt noch knapp 2 Wochen vor Ende seiner Amtszeit.
Dann fragt man sich, das ist ja nun wirklich nicht neu, dass Trump sich so bei Twitter benommen hat. Warum wurde er so spät abgeschaltet? Ist das überhaupt noch glaubwürdig?
Ich finde es erstmal gar nicht so verwerflich, dass Twitter anfangs gesagt hat, dass für gewählte PolitikerInnen besondere Regeln gelten. Weil natürlich ist das, was der eben demokratisch legitimierte Präsident der Vereinigten Staaten sagt und twittert, hat erstmal per se Nachrichtenwert und es hat auch ein gewisses öffentliches Interesse. Und deshalb finde ich so eine Ausnahmebehandlung, also darüber kann man diskutieren, ob das per se schlimm ist. Aber ich glaube schon, dass Twitter und vor allem Facebook in den vergangenen Monaten zu sehr Kuschelkurs gemacht haben und dass der Cut früher nötig gewesen wäre. Nichtsdestotrotz halte ich die Entscheidung, dass sie gefallen ist, für richtig.
Ist das schon vielleicht ein Blick voraus auf die Zeit unter Biden, der vielleicht auch noch mal ein Thema aufgreifen könnte, dass Social-Media-Plattformen dann vielleicht doch in Amerika für Inhalte rechtlich haftbar gemacht werden, was im Moment ja nicht der Fall ist?
Es geht um die sogenannte Section 230, die Plattformbetreibern in den USA weitestgehend davor schützt, für Inhalte von NutzerInnen zu haften. Und die Republikaner und die Demokraten wollen diese Section 230 seit vielen Jahren reformieren, allerdings aus sehr unterschiedlichen Motiven. Und ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren da besonders viel passiert, einfach weil die Interessen zu unterschiedlich gelagert sind. Dafür kommen die beiden Lager von zu unterschiedlichen Seiten. Ich glaube aber sehr wohl, dass unter beiden grundsätzlich Tech-Regulierung ein Thema werden wird, auch ein großes Thema. Es gab ja in den vergangenen Wochen jetzt einige Klagen und Ermittlungen, unter anderem gegen Facebook, gegen das 2 Klagen eingereicht wurden, wegen Verstößen gegen das Kartellrecht, weil sie WhatsApp und Instagram aufgekauft haben sollen, um Konkurrenz zu verhindern. Und es laufen Ermittlungen gegen Google, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Also ich glaube, dass für die großen Tech-Konzerne, für die Plattformen da im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren, weil die Ermittlungen doch sehr lange dauern werden, durchaus eine neue Ära der Regulierung anbrechen könnte.
Würde das auch bedeuten, dass eventuell Hassrede von den Plattformen, weil sie jetzt einfach auch selber gesehen haben, was das bewirken kann, stärker bekämpft wird, endlich konsequenter bekämpft wird?
Ich bin nicht sicher, ob die drohende Regulierung jetzt der einzige Grund ist, warum die Plattformen da doch begonnen haben, ihre Verantwortung zu entdecken, wie ich das mal formulieren würde. So nach vielen Hintergrundgesprächen, die ich auch mit Angestellten von diesen Plattformen geführt habe, glaube ich schon auch, tatsächlich ein Grund ist die Corona-Pandemie, weil im Zuge der Corona-Pandemie die Plattformen erstmals gesehen haben, wie gefährlich falsche und irreführende Inhalte sein können, weil es halt gerade bei wissenschaftlichen Falschinformationen und teilweise auch offenen Lügen und Verschwörungserzählungen, die können Menschenleben kosten, wenn die dazu führen, dass Menschen keine Masken mehr anziehen oder bestimmte Maßnahmen ignorieren, dann sterben halt viele hundert Menschen deshalb. Und da haben die Plattformen angefangen, ungewohnt konsequent durchzugreifen. Und in der Folge haben sie gemerkt, ja okay, politische Hassrede und politische Falschinformationen und Lügen sind vielleicht auch gefährlich. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die da halt so im Frühjahr 2020 begonnen hat und sich jetzt eben fortsetzt. Und was man ja schon auch sagen muss, die Ereignisse der vergangenen Woche, der Sturm auf das Kapitol, das war einfach auch nochmal eine ganz andere Stufe der Eskalation als das, was davor passiert ist. Ich will überhaupt nicht relativieren all die Lügen und den Hass, den Trump und seine Anhängerinnen und Anhänger verbreitet haben. Ich glaube, man hätte es früher löschen müssen und einschränken müssen, aber man kann schon auch irgendwie argumentieren, jetzt ist wirklich nochmal ein neuer Punkt erreicht und ich bin heilfroh, dass sie halt zumindest jetzt diesen klaren Cut gezogen haben.
Also Facebook, Twitter, Instagram sind natürlich die größten Netzwerke der Welt mit hunderten Millionen von Nutzern und eben auch mit einer globalen Wirkung. Und dann gibt es da eben Parler, dieses soziale Netzwerk, das seit 2 Jahren existiert, vor allem in den USA genutzt wird. Und es scheint so zu sein, dass viele Trump-Anhänger überhaupt vielleicht die ganze Idee des Trumpismus irgendwie zum Netzwerk Parler wechselt, das sich ja selbst so ein bisschen als Netzwerk der freien Rede verkauft, aber ja eigentlich faktisch eine vor allem Trump-freundliche Plattform ist, wo sich viele hinflüchten, für die Twitter zu liberal ist. Was genau ist Parler?
Parler ist so eine Art alternatives Twitter oder ein alternatives Facebook, was sich auch ganz bewusst quasi in Konkurrenz zu diesen anderen Plattformen aufgebaut hat und inszeniert hat. Das ist ja nur eine von relativ vielen, ich sage es jetzt immer in Anführungszeichen, so alternativen Medien, alternativen Plattformen. Es gibt noch Gab und 8kun und The Donald, also lauter Netzwerke, die damit werben, hey, ihr könnt bei uns alles sagen und schreiben, was ihr wollt, und damit halt fast ausschließlich eine ganz bestimmte Klientel anziehen, die nämlich auch immer schon mal ungestört hetzen und pöbeln und beleidigen wollten. Das steckt eben auch hinter Parler. Und natürlich ist es so, in dem Moment, wo die großen Plattformen anfangen, gerade prominente Accounts zu sperren, und Trump ist ja jetzt wirklich nur quasi die letzte Stufe einer sich lange hinziehenden Eskalation, da wurden ja seit Sommer immer wieder sehr prominente, reichweitenstarke, vor allem rechte Accounts gesperrt. Und da gab es immer wieder so kleine Peaks, wo dann, ich weiß nicht, Tausende, Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende NutzerInnen eben auf diese alternativen Plattformen gewechselt sind. Natürlich, wenn jetzt quasi der bekannteste Twitter-Account der Welt mit Real Donald Trump gesperrt wird, dann ist der Ansturm ganz besonders groß. Und das sah man ja auch, zwischenzeitlich war Parler die meist heruntergeladene App in den App-Stores von Google und Apple. Mittlerweile allerdings nicht mehr, weil die beiden Unternehmen durchgegriffen haben und sie erstmal gesperrt haben.
Wie geht es da jetzt weiter, was Sie ja gerade ansprechen mit dieser Sperrung? Also Apple schmeißt Parler aus dem App Store, Google schmeißt Parler aus dem Play Store, also auf Android-Handys, auf Apple-Handys, auf iPhones ist es nicht mehr zu nutzen, was nicht mehr neu herunterzuladen. Amazon Web Services, also einer der größten Internet-Provider der Welt, wird in dieser Nacht tatsächlich Parler von seinen Servern runternehmen. Ist das ein Todesstoß für dieses Netzwerk?
Soweit würde ich noch nicht gehen, aber es erschwert natürlich den Zugang ungemein. Und wer dorthin finden will, der wird auch dorthin finden. Es gibt ja durchaus, also auf Apple-Geräten ist es tatsächlich sehr schwierig bis unmöglich, aber zumindest auf Android-Geräten und dann eben im Netz durchaus auch Möglichkeiten, Apps per sogenannten Sideload zu installieren oder dann halt auf andere Hoster auszuweichen, möglicherweise sogar ins Darknet auszuweichen. Aber erfahrungsgemäß ist es halt schon so, wenn man sich da die vergangenen Jahre anschaut, wenn Infrastrukturbetreiber wie jetzt zum Beispiel Amazon AWS oder bestimmte Hoster Netzwerke kicken, dann bedeutet das immer, dass sie größtenteils in der Bedeutungslosigkeit verschwinden oder zumindest der Kreis der NutzerInnen deutlich kleiner und tendenziell noch radikaler wird, weil so quasi die normalen Menschen, die halt nur rechtskonservativ sind und quasi Trump ganz gut finden, die vielleicht dann so einem Aufruf folgen, die investieren halt dann keine Stunden, um sich da irgendwo in die dunklen Ecken des Netzes zu begeben. Also insofern, das ist auf jeden Fall ein harter Schlag. Allerdings muss man halt auch sagen, die Masse der Menschen, die das sagt, was Donald Trump predigt und so, die ist ja riesig. Also wir reden ja hier über Dutzende Millionen Menschen, also 75 Millionen Menschen haben diesen Mann gewählt, und nur weil sein Twitter-Account verschwindet, ist ja nicht dieses Gedankengut weg und es verschwindet ja nicht aus den Köpfen. Und ich glaube schon, dass da fast zwangsläufig irgendwelche Plattformen, Seiten entstehen werden, wo sich diese Menschen dann auch vernetzen. Trump hat es ja auch schon selbst angekündigt, dass er irgendeine Form von alternativen Netzwerk oder alternativer Plattform aufbauen will. Bislang haben wir noch nichts gesehen, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es da genug Leute mit Geld gibt, die sowas auch fördern. Und das ist eine Entwicklung, die mir schon Angst macht, weil wir natürlich dann darüber sprechen, solange diese Menschen halt noch auf Facebook und Twitter unterwegs waren, gab es zumindest Schnittmengen. Also man hatte sich so gegenseitig im Blick und konnte sich teilweise auch widersprechen. Also natürlich sind dann die meisten Menschen trotzdem in totale Paralleluniversen abgedriftet und haben in ihre eigene Blase kommuniziert. Aber es war irgendwie noch so, es war halt wenigstens noch eine Plattform, die gleiche Plattform. Und wenn jetzt dann quasi Leute, die unterschiedliche politische Überzeugungen haben, auch auf komplett getrennten Plattformen kommunizieren, dann sehe ich halt, dann sehe ich nicht, wie wir die Polarisierung und die Spaltung der Gesellschaft, gerade der US-amerikanischen, noch stoppen wollen.
Das heißt, wir kommen in eine neue Phase der Social-Media-Welt, die sich jetzt aufspaltet, ausdifferenziert?
Ich könnte es mir zumindest vorstellen, ja. Also ich glaube, das könnte langfristig eine der vielen schlimmen Folgen der vergangenen 4 Jahre und Trumps Präsidentschaft sein, dass er nicht nur ein gespaltenes Land, sondern auch ein zumindest zum Teil gespaltenes Netz hinterlässt.
Simon Holtz, der Internetjournalist, über die Social-Media-Welt und wie sie sich in wenigen Tagen radikal zumindest was die Strukturen angeht, verändert jetzt in diesen letzten Tagen der Donald-Trump-Präsidentschaft. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gern. Tschüss.